Ja, das Jahr geht zu Ende, der letzte Sonntag dieses Jahres. Und dann macht man ja schon mal so einen Rückblick auf das Jahr, wie denn das alles so war. Und die Jahreslosung ermuntert eben uns, alles zu prüfen. Deshalb würde ich das Thema heute auch einfach nur nennen, prüft alles. Und dann noch der Zusatz, das Gute behaltet. Impliziert, das Schlechte lasst sein. Es ist eine gute Anweisung, die in vielen Bereichen hilfreich und notwendig ist, manchmal sogar lebensnotwendig. Und so manche Prüfung geschieht so ganz automatisch. Ich denke zum Beispiel, die Autofahrer kennen das. So der Blick auf die Tankanzeige geschieht oft automatisch. Man will ja nicht irgendwann unterwegs liegen bleiben. Da hat man sich verabredet, soll um 15 Uhr so sein und auf halber Strecke macht das Auto schlapp, weil der Tank leer ist. Das wäre ja peinlich. Also da guckt man schon automatisch drauf. Aber es gibt auch andere Sachen, wo man bewusst prüfen muss und die können ganz wichtig sein, zum Beispiel bei den Lebensmitteln. Wenn man nicht weiß, wie lange die schon da rumliegen, sind sie noch gut oder verdorben, da muss man da schon mal prüfen, wie das ist, weil so eine Salmonellenvergiftung, weil die Eier schon ein bisschen zu lange gelagert haben, das ist kein Kinderspielchen, das kann schon ganz gefährlich sein und je nachdem, wie man konstituiert ist, sogar tödlich. Oder auch elektrische Leitungen, wo wir hier so viele Lichter brennen haben, da muss man auch mal überprüfen, dass die gut isoliert sind, damit man nicht irgendwo einen Stromschlag kriegt. Ich meine, bei diesen Leitungen ist das ein schönes Kribbeln, aber noch nicht so dramatisch, aber ein Stromschlag an sich könnte auch tödlich sein. Also es ist einfach wichtig, dass man bestimmte Sachen immer mal wieder überprüft und für Ordnung sorgt. Ich meine, nun gibt es natürlich in der Jahreslosung nicht um solche profanen Dinge, aber ich wollte damit nur deutlich machen, es ist einfach wichtig zu prüfen. An diesen einfachen Dingen merkt man das und dann können wir auch gleich gucken, was Paulus genauer gemeint hat, wenn er das so gesagt hat. Und wir können sogar Gott prüfen. Ich weiß nicht, wer diese Bibellesung macht, in der in letzter Zeit der Maleachi dran war. Da bin ich drauf gekommen, weil der sagt an einer Stelle, prüft mich, stellt mich auf die Probe. Da sagt er seinem Volk, ihr lebt, wie ihr wollt, aber nicht nach meinen Geboten. Versucht es doch mal, nach meinen Geboten zu leben. Das ist doch für euch kein Verlust. Wir haben auch oft so das Bestreben, ach, Gottes Gebote, die schränken doch ein, die nehmen die Freude am Leben und sind eigentlich nur eine Last. Aber Gott sagt seinem Volk, nein, das ist keine Last, das ist für euch Gewinn. Und da ging es dann auch speziell um die Opfergaben, wo das vorkommt. In Maleachi 3, Vers 10 ermahnt er sein Volk, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, prüft mich, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Erstmals ist es ja so, oh, ich muss 10% damals abgeben von dem, was ich erworben habe. Das ist doch Verlust für mich. Und Gott sagt, nein, ich werde dich segnen und es wird für dich Gewinn sein. Wenn du dich nach meinen Geboten richtest, dann wird das gut für dich sein. Das sollten wir auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir den Text von Paulus lesen, in dem die Jahreslosung steht. Denn es ist ja auch immer wichtig, den Zusammenhang eines Verses zu sehen. Sonst kann man alles erklären und sagen, ja, in der Bibel steht doch und ich kann tun und machen, was ich will, wenn ich nicht den Zusammenhang beachte. Und die Jahreslosung steht eben im 1. Thessalonicher Brief, im Kapitel 5. Und da geht es dem Paulus um das Zusammenleben in der Gemeinde. Und dort schreibt er dann in diesem Abschnitt von 14 bis 24. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Wir sehen hier in Vers 21 die Jahreslosung und sie hat einen ganz bestimmten Bezug, was man prüfen soll, nämlich die prophetische Rede. Das ist jetzt so die Frage, ja, was ist denn das, die prophetische Rede? Oft denkt man, ja, Prophetie, das ist immer in die Zukunft gerichtet. Da hat jemand eine Vision und kriegt etwas mitgeteilt, was in 100 Jahren oder wann auch immer passieren wird. Und manchmal war das ja auch bei den Propheten des Alten Testaments so, dass sie eine Vision hatten und etwas sahen, was in ferner Zukunft sein wird. Denken wir nur an den Jesaja, der schon viele Aussagen über den Messias machte, obwohl er erst viele 100 Jahre später kam. Oder ein Daniel hatte Visionen, die weit in die Zukunft ragten und so. Aber viel öfters haben die Propheten eigentlich in die Gegenwart hineingeredet, sprachen eine konkrete Situation hinein und teilten dem Volk mit, was in dieser Situation Gottes Wille für sie sei. Also es war ganz aktuell. Und weil es etwas Aktuelles ist, ist auch im Neuen Testament so, dass die prophetische Rede zum Aufbau der Gemeinde dient. Sie blickt nicht immer nach vorne in die ferne Zukunft, sondern in die aktuelle Situation. Paulus erklärt das den Korinthern in 1. Korinther 14 so: Wer prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen, und er ermutigt und tröstet sie. Also da ist nichts mit ferner Zukunft, da ist mit einer aktuellen Situation etwas zu tun. Und wenn jemand in eine ganz konkrete, aktuelle Situation hineinspricht, kann er auch dem anderen helfen, mehr vom Glauben zu lernen, ihn besser zu verstehen und eben im Glauben zu wachsen. Und ganz besonders soll die prophetische Rede auch Menschen ansprechen, die Jesus noch gar nicht kennen. Denn im weiteren Versen des Kapitels sagt er: Wenn ihr alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin sich selbst nie eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen: Gott ist wirklich mitten unter euch. Das heißt, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, werden durch die prophetische Rede anerkannt, angesprochen. Sie erkennen: Mein Leben ist so nicht in Ordnung, meine Gedanken und mein ganzes Leben führt mich von Gott weg, aber es gibt ihn und ich bin von ihm getrennt und ich muss mein Leben ändern. Ich brauche Jesus, um gerettet zu werden. Das erkennen sie und fangen an, Gott zu danken und zu loben. Also prophetische Rede ist ganz wichtig und ist ganz aktuell. Und solche Prophetie gab es eben auch bei den Thessalonichern. Menschen waren da, die prophetisch reden konnten. Aber offenbar wurde das nicht von allen Menschen geschätzt, die da waren. Deshalb ermahnt Paulus eben die Leute: Verachtet nicht, wenn einer prophetisch redet. Es steht hier nicht, warum sie das nicht anerkannten. Vielleicht fühlten sie sich so perfekt, dass sie das alles nicht mehr brauchten. Oder sie fühlten sich auf den Schlips getreten, weil sie merkten: Mein Leben stimmt nicht mit dem überein, was er erzählt, und eigentlich müsste ich mein Leben ändern und das will ich nicht. Ja, und was macht man dann? Am besten die unliebsamen Stimmen mundtot machen, sie lächerlich machen, jedenfalls nicht anerkennen, damit man nicht in die Verlegenheit kommt, Fehler einzugestehen und sein Leben ändern zu müssen. Und Paulus sagt eben: Nein, so geht das nicht. Wenn jemand etwas Prophetisches sagt, dann dürft ihr ihn nicht geringschätzen und das Gesagte einfach ignorieren und zur Seite schieben, sondern hört es euch ganz genau an, was er euch sagt. Lehnt es nicht einfach ab, weil es etwas ist, was eurem bisherigen Leben und euren bisherigen Erkenntnissen, eurer Tradition widerspricht, sondern hört hin, warum er es sagt und wie er es begründet. Aber auch schreit nicht vorschnell: Hey, super, etwas Neues, darauf habe ich schon immer gewartet. Dem wollen wir sofort folgen. Denn wir wollen ja modern sein, wir wollen innen sein. Aber auch da erstmals fragen: Woher kommt das Neue und was bewirkt es? Oder anders ausgedrückt eben, prüft das, was ihr hört. Übernehmt es nicht einfach, sondern prüft es am Wort Gottes. Und das ist ja jetzt nichts besonders Neues. Das gab es schon länger, das taten schon die Menschen in Beröa, wird in der Apostelgeschichte berichtet, als Paulus ihnen das Evangelium brachte. Da heißt es von ihnen: Mit großer Bereitwilligkeit gingen die Juden auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Also ganz entscheidend, die Brüder prüfen das, was Paulus gesagt hat. Stimmt das mit dem überein, was uns in den Schriften, damals des Alten Testamentes eben, von Gott überliefert ist? Stimmt das überein? Und so sollten wir es auch machen. Und wir sehen eben auch die Auswirkungen, dass Menschen dadurch zum Glauben kamen. Wir haben jetzt nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament, an dem wir all das, was gesagt wird, was gepredigt wird, prüfen sollen. Und wir können sicher sein, Gott widerspricht sich nicht. Deshalb kann es nicht vorkommen, dass einer sagt, ich habe eine prophetische Rede und ich habe erkannt, wir sollen dies und jenes tun. Und dann lesen wir irgendwo in der Bibel, nee, das sollt ihr nicht tun. Also dann wissen wir schon, das kann nicht stimmen. Prophetische Rede kann nicht das Wort verändern, das wir in der Schrift, in der Bibel haben. Das ist die feste Grundlage und es wird nicht verändert. Gott handelt nur in Übereinstimmung mit dem, was wir von ihm schriftlich bekommen haben. Und dabei soll man sich natürlich auch nicht vom Zeitgeist beeinflussen. Na, das machen doch alle und das ist gerade modern und seid doch nicht so rückständig. Der Zeitgeist ändert sich immer wieder und er hat schon oft die ganze Christenheit auch in schlimme Verführung gebracht, ins Verderben geführt. Das mit den schlimmsten Folgen war vielleicht das, was im Dritten Reich passiert ist, wo Christen einem Menschen gefolgt sind und Hurra geschrien haben und gar nicht gemerkt haben, dass das mit dem Wort Gottes gar nicht übereinstimmt. Deshalb immer kritisch fragen und sich eben auch nicht von der Masse verleiten lassen. Wichtig ist, alles Gesagte am Wort Gottes zu prüfen. Und ein entscheidendes Kriterium ist eben, ob in dieser Predigt das Wort vom Kreuz im Mittelpunkt steht. Ob daher auch zum Glauben an Jesus Christus aufgerufen wird. Paulus sagt auch an die Korinther: Ich habe mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus, den Gekreuzigten. Also das ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Das war Paulus am wichtigsten. Jesus verkündigen als den Gekreuzigten. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir leben können, damit wir unsere Schuld loswerden. Und weiter schreibt er an die Korinther: Ich möchte euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Also auch hier, es geht alles um Jesus. Und das ist keine Weisheit, die nur der Paulus hatte oder keine Sonderlehre von Paulus. Wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, Johannes drückt das ganz ähnlich aus. In seinem ersten Brief schreibt er: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Also damals schon und heute ist es ja nicht besser geworden. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Also Paulus und Johannes sind sich da recht einig, in welche Richtung es geht, wie wir prüfen sollen. Das lässt sich vielleicht so zusammenfassen: wo nicht Jesus und seine Rettungstat, wo nicht seine leibliche Geburt, wo nicht das Kreuz und die leibliche Auferstehung im Mittelpunkt stehen und verkündigt werden, da wirkt nicht der Geist Gottes. Und leider gibt es ja auch Gemeinden, wo das nicht mehr verkündigt wird, wo man ganz andere Dinge verkündigt, wo alles nur in unseren Gedanken geschieht, wo man das irgendwie spirituell verstehen muss, aber nicht wörtlich. Aber dann, wenn wir etwas auf Herz und Nieren geprüft haben, wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann sollen wir es eben auch annehmen, behalten und umsetzen. Auch wenn es vielleicht heißt, dass wir manches über Bord werfen müssen, was wir bisher gewohnt haben. Weil wir merken, die Erkenntnis, die ich hatte, war doch nicht ganz richtig. Oder eine liebgewordene Tradition ist nicht mehr hilfreich und sollte verändert werden. Und es gibt ja so viele Überlieferungen, gerade wir kommen halt von Weihnachten her. In der Weihnachtsgeschichte, da gibt es so viele Märchen, die da drinnen stehen, nicht wahr? Die drei heiligen Könige, die einfach nur Sterndeuter aus dem Morgenland waren. Oder die Tiere, die mit einer Krippe gewesen sein sollen und so. Und alle erzählen davon und es gibt Bilder, die das beschreiben. Und so wären durchaus falsche Merkmale in unsere Herzen gelegt. Und das sind ja noch Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da stimmt was nicht mit dem Wort Gottes überein. Und auch Traditionen sind kein Wort Gottes, sodass sie unveränderlich bleiben müssen. Sie sind ja oft in bestimmten Situationen entstanden, wo sie wirklich hilfreich waren, um den Glauben zu bezeugen, um zu Jesus sich zu bezeugen. Aber die Situationen ändern sich auch. Und dann ist manche Form vielleicht nicht mehr hilfreich, weil sie eben was ganz anderes jetzt aussagt und nicht mehr das Zeugnis gibt, das es in der Anfangszeit war. Das muss man immer prüfen. Also Traditionen sind nicht generell schlecht, aber es kann sein, dass manches in einer speziellen Situation gut war und wenn sich die Situation geändert hat, jetzt vielleicht das Gegenteil bewirkt. Deshalb fordert Paulus die Thessalonicher auf, das Gute, was sie hören, zu behalten, es umzusetzen, zu tun, was ihnen in dem prophetischen Wort gesagt worden ist. Und warum ist diese Prüfung so wichtig? Ich habe eben bei den Nahrungsmitteln beim Strom gesagt, damit wir unser Leben nicht verlieren vielleicht. Und so müssen wir auch die theologischen Aussagen prüfen, die man uns sagt und vorsetzt. Wir sollen nicht alles glauben, weil dann kann uns leicht jemand in die Irre führen. Gerade wenn wir vielleicht jemanden nicht richtig kennen. Aber ein Riesentalent hat zu reden, begeistern, zu reden, die Massen anzuspornen. Wenn er dann was Falsches sagt, kann das ganz fatale Folgen haben. Und kann letztendlich sogar tödlich enden. Denn wenn ich eine falsche Lehre folge, dann bringt mich das ja von Gott weg. Dann lebe ich nicht mehr in Gemeinschaft mit ihm. Und das hat dann zur Folge, dass ich auch in der Ewigkeit keine Gemeinschaft mehr mit Gott habe. Und dieser geistliche Tod ist viel gravierender als der leibliche Tod, den ich durch verdorbene Nahrung oder durch einen Stromschlag erleben kann. Wenn mein leibliches Leben stirbt, dann ist mein geistliches Leben hoffentlich immer noch intakt, dann, dass ich bei Gott sein werde. Aber wenn ich falschen Lehren folge, dann verspiele ich meine Ewigkeit bei Gott. Und das ist eben ganz dramatisch. Deshalb sagt Paulus, prüft und meidet das Böse. In diesem Zusammenhang ist da eben diese falsche Lehre gemeint. Das Gute sollen wir annehmen, aber das Falsche, das Böse meiden. Irrlehren müssen aus der Gemeinde herausgehalten werden. Und dabei sollen wir uns natürlich auf unsere Gemeinde konzentrieren. Ist das, was bei uns gesagt wird, richtig oder wo müssen wir irgendwas verändern? Und uns nicht so viel Gedanken über die anderen Gemeinden machen, wo wir doch nichts ändern können. Das ist dann zwar schade, aber es ist nicht unsere Aufgabe, uns über alle Gemeinden Gedanken zu machen, uns den Kopf zu zerbrechen, was dort alles falsch läuft, sondern wir haben mit unserer Gemeinde oft genug zu tun. Da müssen wir aufpassen, dass alles richtig läuft und dass da kein Irrlehren hineinkommen. Aber natürlich gilt das Böse meiden auch für andere Dinge darüber hinaus, sondern alles, was uns von Jesus wegzieht, sollte gemieden werden. Dein Wort gibt uns genug Hinweise, was er nicht möchte, was wir sein lassen wollen. Auch wenn vieles davon in unserer Gesellschaft inzwischen normal geworden ist. Jede Zeitung hat ihr Horoskop. Und wie viele lesen das? Oder irgendwelchen esoterischen Ritualen folgen sie anderen Religionen und was weiß ich. Der Markt der Möglichkeiten, seine religiösen Gefühle zu befriedigen, ist ja schier unermesslich. Und wahrscheinlich kommt jedes Jahr irgendwas Neues dazu. Und da heißt es für Christen eben, vorsichtig zu sein, einen Bogen drum herum zu machen und sich nicht auf alles einzulassen, was einem da so angeboten wird. Die Frage ist, ob Jesus dabei bezeugt wird, was man uns anbietet, ob es mich näher zu Jesus bringt, ob es meinen Glauben stärkt. Das ist eine gute Frage, die ich dann mal stellen kann, um zu wissen, ob etwas gut und richtig ist oder eben nicht. Und dann sind natürlich auch noch die 10 Gebote da. In der Lesung haben wir eben gehört, wie Jesus dem reichen Jüngling sagt, halte die Gebote und setze mich an die erste Stelle in deinem Leben. Mit meinen Worten ausgedrückt. Denn dass er reich war und sein Reichtum nicht loslassen konnte, das war ja, dass er Jesus nicht an die erste Stelle setzte, sondern den Reichtum. Aber das gehört dazu, dass wir unser Leben so einrichten, dass es eben Gott gefällt. Das Einhalten dieser Gebote und auch das Befolgen der Anweisungen, die Paulus hier gegeben hat, das ist in gewisser Weise auch so ein Prüfen Gottes, so wie es bei dem Malachi war. Gott fordert uns auf, lebt so, wie ich es euch gesagt habe, und dann prüft mich, ob ihr dadurch nicht gesegnet werdet. Wenn ihr mir vertraut, wenn ihr bereit seid, aus Liebe zu mir nach meinem Wort zu leben, dann werdet ihr erfahren, dass ich mit euch gehe, dass ich euch segnen werde. Natürlich kommt es auch auf diese Motivation drauf an, dass ich das aus Liebe zu Gott tue und nicht, dass ich mich irgendwo hinstelle, um selber zu glänzen, um mich selbst zu verwirklichen, um anderen zu zeigen, was für ein toller Hecht ich doch bin. Sondern es geht darum, dass ich das aus Liebe zu meinem Herrn tue. Und dann erfahren wir eben auch, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass wir uns auf ihre Aussagen verlassen können. Und dass Gott uns segnet. Und ist das nicht bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, diese Verse umzusetzen, auch manchmal das Problem, dass wir auch denken, wir kommen zu kurz, wenn wir das alles so machen und uns ganz konsequent an Gottes Wort halten? Einer dieser Knackpunkte, die hier vorkam, ist vielleicht der Vers 15, wo wir oft Schwierigkeiten haben, wenn es dann heißt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern tut stattdessen dem anderen etwas Gutes. Oh, das ist doch immer so ganz schwierig. Wo bleibe denn ich da? Komme ich da nicht zu kurz? Werde ich da nicht ausgenutzt? Das sind alles so diese Fragen, die wir uns dann stellen. Und ich habe im Moment sowieso das Gefühl, dass sich alles jetzt wieder mehr in die Richtung ich, meiner, mir, mich entwickelt. Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache ich habe das, was ich haben möchte und der andere interessiert mich nicht mehr. Oder nur so am Rande, dann, wenn ich einen Vorteil davon habe. Und so finde ich, wird auch die Politik weltweit im Moment bestimmt. Auf Schwächere wird keine Rücksicht mehr genommen, sondern es gilt wieder das Recht des Stärkeren. Aber Jesus sagt, vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Nicht wie du mir, so ich dir. Und vor allen Dingen, wenn man stärker ist, nicht? Dann kriegt man mal einen Schlag ab und dann kriegt der andere gleich eine ganze Tracht Prügel. Ja, sich nichts gefallen lassen. Aber das entspricht eben nicht dem Denken Gottes. Schon im Alten Testament hat Gott dieser Maßlosigkeit des Vergeltungsstreben Einhalt geboten, indem er eben den Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn eingeführt hatte. Du sollst dich nicht mehr rächen als das, was dir angetan hat. Wenn der andere dir etwas getan hat, dass du einen Zahn verloren hast, dann schlag ihm auch einen Zahn aus, aber nicht das ganze Gebiss oder sonst irgendwas. Also da hat Gott schon ganz schön eingeschränkt, weil der Mensch eben so schwach war, dass er so leben wollte. Weil dem Willen Gottes entsprach das nicht unbedingt. Das war so eine Notkrücke, damit der Mensch zurechtkommt. Eigentlich möchte Gott nämlich was anderes. In Sprüche Kapitel 24 heißt es, sag nicht, was mir jemand angetan hat, will ich ihm heimzahlen, so wie er gehandelt hat, werde ich es ihm vergelten. Also so nicht. Oder sag nicht, ich will Böses heimzahlen. Warte auf den Herrn, dann wird er helfen. Schon in 5. Mose 32 sagt Gott, mir allein steht es zu, Rache zu nehmen und Vergeltung zu üben. Zu gegebener Zeit werden ihre Füße taumeln, der Tag ihres Unglücks ist nahe, ihr Schicksal wird sie bald ereilen. Also, wir sollen die Füße stillhalten und Gott wird machen. Gott will die Rache für uns ausführen. Wenn etwas passiert ist, was uns schadet, was nicht so gut ist, dann sollen wir es Gott überlassen, uns Recht zu verschaffen. Und das fällt uns in der Regel wirklich schwer, weil das wollen wir gerne selber tun. Und Paulus geht ja weit über dieses Verbot der Rache hinaus. Wir sollen uns nicht nur nicht rächen, sondern wir sollen einander und dem anderen sogar Gutes tun. Wir sollen danach streben, mit den anderen Menschen in Frieden zu leben. Ja, das ist alles natürlich ganz schwierig. Aber genau das ist auch das, was Jesus in seiner Bergpredigt gesagt hat. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dann zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist schon eine Zumutung, die Jesus uns hier auferlegt. Und Paulus und Petrus nehmen das in ihren Briefen auch auf. Also Petrus schreibt, vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Da kommt das auch vor. Wenn ihr das tut, was Gott möchte, auch wenn es euch schwerfällt und wenn ihr das total gegen euer eigenes Leben geht, Gott wird euch dafür segnen. Er wird das nicht einfach so hinnehmen und euch sagen, naja, schön, dass ihr das gemacht habt, sondern ihr werdet dafür quasi belohnt werden, gesegnet werden. Christen sind eben dazu aufgerufen, das Böse, das ihnen erfahren, was sie erfahren, nicht in gleicher Weise zu begegnen, sondern dort, wo es geht, Gutes zu tun. Eben nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Das ist schon eine ganz andere Situation. Denn wir leben auch davon, dass Gott sich ja nicht selber rächt für all das, was wir an ihm getan haben. Und so können wir auch die anderen Aufforderungen einmal durchgehen, die hier waren. Immer freundlich zu sein, dankbar, ständig zu beten. Da denken wir auch oft, ja, das können wir doch gar nicht. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen, das zu lernen. Denn glauben wir, dass es sich wirklich lohnt, in allen Dingen den Willen Gottes zu tun und dass er uns dann mit seinem Segen überschüttet? Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns oft gar nicht so bewusst ist, dass Gott uns segnen wird, wenn wir ihm folgen und wenn wir das tun, was er von uns möchte. Wir können da Gott wirklich prüfen. Da fordert er uns ja, wie gesagt, im Maleachi-Text regelrecht dazu auf. Und ich glaube, wir vertrauen den Verheißungen Gottes hier viel zu wenig und sind skeptisch, dass er uns wirklich das gibt, was wir brauchen. Aber der abschließende Segensgruß macht dann deutlich, dass Gott uns ja in allen Bereichen unseres Lebens bewahren und schützen will. Er ist derjenige, der uns heilig und erneuert. Nicht wir sind es, die uns selber besser machen, die uns verändern, die schlechten Eigenschaften ablegen, sondern Gott ist es, der an uns arbeitet, der uns prägt und der uns verändern will. Wir sind schon heilig, weil wir zu Jesus gehören, weil er uns aus der Masse herausgerufen hat. Aber wir sind eben noch nicht perfekt. Und das ist eben hier gemeint, wenn Paulus sagt, Gottes Geist heilige euch durch und durch. Wir brauchen unser Leben lang die Heiligung, dass Gott an uns arbeitet, uns verändert, dass wir unsere schlechten Angewohnheiten und Eigenschaften immer weiter ablegen können und dass Christi Gesinnung in uns wächst. Dazu brauche ich einfach die Gemeinschaft mit ihm, dass er mich stärker prägen kann und ich ihm ähnlicher werde. Und das Ganze soll dazu führen, dass wir dann wirklich bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt, das liegt eben nicht an uns. Nicht an unseren Fähigkeiten, dass wir perfekt sind, sondern das liegt allein an Gottes Treue. Er hat uns in seine Nachfolge gerufen und seine Treue wird uns auch bis zum Ziel begleiten, bis zum Tod. Er ist der Verlässliche und wird seine Verheißungen erfüllen. Gott ist treu und verlässlich. Und deshalb in der Allianz Gebetswoche haben wir ja auch dieses Thema. Gott ist treu. Er wird sich an das halten, was er uns versprochen hat. Und darauf können wir bauen. Aber wir müssen in der Beziehung eben zu Gott bleiben. Und deshalb bleibt es immer dabei, prüft das, was ihr hört. Und setzt das um, was wirklich gut ist für euch und in dem Gott euch segnen will. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du der treue Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Wo wir wirklich wissen, wenn wir dir folgen, dann lässt du das nicht unbelohnt. Dann wirst du uns segnen. Nicht unbedingt mit äußeren Reichtümern, aber mit einem ausgefüllten Leben, mit Zufriedenheit, dass wir unser Leben wirklich fröhlich gestalten können. Danke, dass du verheißen hast, dass du uns durchbringst, bis wir bei dir am Ziel sind. Und dass wir deshalb getrost mit dir auch in das neue Jahr gehen können. Einfach wissen, dass wir in dir geboren sind und du uns sicher führst. Amen.